Herzlich willkommen beim GenAI-Special des Adesso IT Tacheles Podcast. Hier dreht sich alles um generative KI und die Möglichkeiten, die diese Technologien Unternehmen bietet. Heute spreche ich mit Volker Grun und Jonas Androulis von Aleph Alpha über sein Unternehmen im Allgemeinen und die Entwicklung auf dem GenAI-Markt im Besonderen. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, stellen wir uns auch kurz vor. Volker, schön, dass ich dich heute auch mal einladen darf. Bisher saß ich ja immer nur auf der anderen Seite. Sag du doch mal ganz kurz, was du rund um Adesso so machst.
Ja, danke Benedikt. Ich bin gespannt, wie das andersrum heute wird. Was mache ich bei Adesso? Das ist ganz einfach. Bei Adesso bin ich Vorsitzender des Aufsichtsrats. Das ist ja ganz einfach.
Ja, Jonas, du bist ja inzwischen eigentlich deutschlandweit bekannt, aber trotzdem noch einmal, wer bist du, was machst du bei Aleph Alpha?
Ich bin Gründer. Gemeinsam mit Samuel haben wir das Ding 2019 gegründet. Das ist mein drittes Unternehmen. Davor war ich in der Leitung der KI-Forschung in Apples Special Projects Group. Ah. Das ist, sind die Projekte, von denen Apple nicht weiß, nicht will, dass du weißt, was sie da machen.
Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Aber gucken wir nach vorne. Gab es denn für dich so einen GenAI-Moment, wo du sagst, boah, das hat dich jetzt umgehauen, das hat alles verändert?
Ja, das gab es. Und das war im Prinzip auch der Impuls für die Gründung. Ich hatte halt bei Apple in dem Umfeld dort das Glück, umgeben von brillanten Forschern zu sein. Und in der ganzen Zeit davor, auch mit meiner letzten Unternehmen, haben wir immer an einer Art der KI gearbeitet, die überwachtes Lernen, Supervised Learning heißt. Das heißt, man annotiert, man labelt Trainingsdaten und die KI lernt, diese Trainingsdaten zu replizieren. Zum Beispiel Fußgänger zu erkennen. Ja, so ein so gebautes System wird aber nie, egal wie viele GPUs und wie viele Trainingsdaten, wird nie mehr tun als Fußgänger erkennen. Und im besten Fall kann es eben genau 100% dieser Fußgänger erkennen. Und deswegen sind diese Art des Supervised Learning beschränkt. Und dann in der Zeit, als ich bei Apple war, gab es Forschung, zum Beispiel ein Weltmodellpaper von Schmidhuber und Team, wo eine KI einfach nur durch das Interagieren Doom spielen lernt, also ein 3D-Environment navigieren kann. Und es gab natürlich auch die ersten Sprachmodelle, die Dinge gemacht haben, die ich und die schlauen Leute um mich rum alle für unmöglich gehalten hätten. Also einfach nur aus der statistischen Modellierung logische Fragen richtig beantworten.
Okay.
Ja, und aus diesen Beobachtungen, da war ich begeistert. Ich hatte das Gefühl, wir unterschätzen diese Technologie und habe gesagt, mit dieser Technologie, da möchte ich dran arbeiten, das wird die Welt verändern.
Das klingt auf jeden Fall spannend und vor allem auch als Gründungsmotiv wahrscheinlich etwas, was einen lange durchtreibt.
Ja, es hat außerdem, natürlich hatte ich auch keinen Bock auf die Konzernpolitik bei Apple mehr.
Okay. Aber auch eine schöne Zeit im Silicon Valley, vermute ich.
Also ohne die Zeit hätte ich das nicht machen können. Mhm. Ich habe brutal viel gelernt. Es war eine ganz besonderes Erlebnis, als ich damals noch im Infinite Loop meinen Apple Badge an die Karte gehalten habe und es wird grün und geht auf. Also dieses zu Apple dazuzugehören. Ich war dann auch einer der ersten Kollegen, die in den neuen Apple Campus, in das Spaceship mit einziehen durften. Also auf jeden Fall eine besondere Zeit in meinem Leben.
Ja. Und Volker, hattest du schon deinen GenAI-Moment?
Ich hatte den relativ unreflektiert, glaube ich. Das fing mit dem Uni-Projekt an, ist auch schon ein paar Jahre jetzt her. Da haben wir mit einem Medienhaus aus dem Ruhrgebiet zusammengearbeitet. Und da gab es eine Anforderung, auf der Basis von vielen Texten, die wir zur Verfügung hatten, Social-Media-Posts zu erzeugen, die so inhaltlich einigermaßen passen, sprachlich auch so einigermaßen passen und einigermaßen publikumswirksam sind. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich da erst damit auseinandergesetzt, was an Technik dahinter steckt und war von dem, was relativ schnell zu bauen war, eigentlich ganz angetan. Und ich habe es erst danach so nach und nach verstanden, was GenAI eigentlich von diskriminativer AI unterscheidet. Und dann tut sich natürlich so ein Blue Ocean auf von Problemen, die bis dahin kaum lösbar waren und irgendwie zugänglich werden. Und dann geht die Fantasie ja auch durch mit all dem, was auf einmal möglich wird. Nicht nur auf Texten, sondern eben dann auch auf anderen Arten von Medien. Da gibt es ja dann fast kein Ende mehr.
Ja, da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, diese Veränderung ist auch das, was jetzt aus der Perspektive für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft eine echte Veränderung bedeutet und auch viel Unsicherheiten, aber auch viele Chancen bietet. Wie siehst du das?
Ja, genau so. Chancen, glaube ich, erkennen die Unternehmen, die sich ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen oder auch die Politik, die mal so einzelne Leuchtturmprojekte interessiert anguckt. Meine Erfahrung ist, dass die Menschen dann immer noch schwer tun, den Transfer hinzukriegen von einem Anwendungsfall auf den nächsten. Und das wird eng begleitet mit dem, worum man sich Sorgen machen kann. Man kann sich immer um viele Sachen Sorgen machen, soll man ja auch tun, man soll es nicht gering schätzen, aber man soll es auch nicht zu Tode sorgen. Und die allermeisten Anwendungen, die wir hier im Auge haben oder die so durch die Presse geistern, sind ja nun mal nicht sicherheitskritisch. Dass irgendwie Bedenkenträgerei dazu führt, dass man da auch mal ein paar findet, wo man sagt, darf man nicht unreguliert laufen lassen, finde ich total vernünftig, aber sind wir ja auch im Weg, das abzudecken. So ein AI-Act wird da ja irgendwie Rechtssicherheit schaffen. Aber nichtsdestotrotz, da im Großen und Ganzen haben wir es mit Anwendungen zu tun, bei denen man keine schreckliche Angst haben muss. Da bin ich mal ganz sicher.
Ja, das glaube ich auch. Und gerade auch, wenn ich im Kundenkontakt bin, erlebe ich das ganz oft, wie groß der Hemmschuh doch noch ist, da zu investieren. Und dann immer die Erklärbarkeit und Themen, da kommen wir nachher bestimmt auch nochmal drauf, wie man sowas dann auch angehen kann. Aber das ist aus meiner Sicht so ein typisch deutscher Moment, über den wir auch hinweg müssen.
Wir haben einfach auch mit einem größeren Maß an Ungewissheit zu tun. Ja, in den Softwareentwicklungsprozessen steckt immer Ungewissheit. Deshalb wissen wir am Anfang nicht so genau, wie lange es dauert und was rauskommt. So ganz genau wissen wir es halt nicht, weil es eben kein Produktionsprozess ist. Und das ist bei den datengetriebenen Systemen einfach nochmal eins ausgeprägter. Weil in manchen Datenmengen steckt keine Information, da kommt man nicht gegen an. Und dann wird es halt nochmal schwieriger. Und das kann auch mal eine Situation, die man sich ausgedacht hat, nicht zum unmittelbaren Erfolg führen. Und das macht dem einen oder anderen gerade auch Manager Schwierigkeiten.
Ja, ich glaube, dieses Thema, ich hole mir ein Budget und dafür liefere ich ein Ergebnis, wenn das eben nicht klappt, das ist in typischen deutschen Unternehmen immer eine große Herausforderung. Okay, Jonas, ihr seid mit Sicherheit eines der bekanntesten deutschen KI-Startups, viel im Markt gewesen. Ende letzten Jahres habt ihr ja auch viel Geld dann noch einsammeln können. Ich glaube, das interessiert wahrscheinlich die meisten. Was macht ihr denn damit jetzt? Was steht auf eurer kurzfristigen Roadmap drauf?
Also die Antwort ist wenig überraschend, natürlich vor allem Menschen und Rechner. Also ein großer Kostentreiber bei Generative AI sind eben die Rechenleistung. Wir haben ein eigenes Rechenzentrum gebaut, aber wir arbeiten jetzt natürlich auch mit den neuen Partnern. Stackit aus der Schwarzgruppe baut ja eine Cloud, eine souveräne Cloud. SAP hat eigene Rechenzentren, also da haben wir jetzt starke Partner mit im Boot. Aber insgesamt ist das natürlich noch ein großer Kostentreiber. Was wir tun, ist sehr ähnlich zu dem, was wir in der Vergangenheit getan haben. Da habe ich auch schon dem Team gesagt, ich interessiere mich eigentlich nicht für Dinge nachmachen, sondern wir wollen eigene Innovationen bringen. Wir wollen wesentliche Erweiterungen der Möglichkeiten schaffen. Und das haben wir mit Multimodalität gemacht vor 2 Jahren, das haben wir mit Erklärbarkeit gemacht, jetzt vor ungefähr einem Jahr. Alles richtungsweisende neue Technologien. Und jetzt gilt es natürlich, das Ganze immer stärker zu produktisieren. Also das sind, Erklärbarkeit zum Beispiel ist eine Methode, da gibt es ein Neurips Paper dazu, da gibt es ja, die gibt es tolle Demos dazu. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, zum Beispiel aus dem Finanzsektor, wie nutze ich jetzt diese Methode, um alle meine Gen-AI-Ergebnisse sicher und auditierbar zu machen? Ja, und da müssen wir noch ein bisschen nachliefern, da müssen wir noch ein bisschen bauen, einfach was die Produktisierung angeht.
Okay, ja. Und das heißt, du sagst, ihr wollt im Bereich Menschen und im Bereich, ich sag mal, GPU-Kosten, das sind so die Hauptinvestitionsfelder. Gibt es denn ein ganz konkretes Forschungsthema, was wir demnächst von euch sehen werden? Also wo du sagst, das wird das neue Thema sein?
Ja, es gibt einige Sachen. Wir haben einige Sachen gerade in der Forschung, die auch wieder kategoriedefinierend sein werden, wenn sie klappen. Aber wie
das
du
weiß man nie bei der Forschung.
Wie du vorhin schon angesprochen hast, ist es genau das Problem. In dem Moment, wo es sicher ist, was rauskommt, ist es keine Forschung mehr. Ja, das heißt, wir tun Dinge, in die wir auch Geld investieren, in die wir Zeit investieren, die eben so kein anderer tut. Weil wir glauben, und wir haben natürlich gute Gründe für diese Annahmen, dass das einen entscheidenden Vorteil für unsere Kunden bringen kann, aber es ist eben noch nicht sicher. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, das ist auch kein Geheimnis, natürlich kommt die nächste Generation unseres Sprachmodells. Die sieht aktuell schon sehr gut aus, also ist gerade mitten im Training. Da haben wir nochmal signifikant Datensatz verbessert, Trainingsarchitektur verbessert. Das ist wirklich ein sehr gutes Basismodell. Wir haben aber insgesamt natürlich auch vollen Support für Open-Source-Modelle. Ja, wir haben die Erklärbarkeit auch als Methode, die wir entwickelt haben, auch in Open-Source-Modelle hinzugefügt. Und wir haben auch Kunden, die Modelle jetzt schon mischen. Also die sagen, gewisse Dinge kann dann irgendwie Llama besser, gewisse Dinge kann unser Modell besser. Also das ist jetzt schon voll supported.
Dann einmal für die Hörerinnen und Hörer dort draußen, die sich etwas weniger mit der Technologie bisher befasst haben, kann man sich das dann so vorstellen, dass die Erklärbarkeit tatsächlich für eure Modelle und auch für zum Beispiel die Modelle von Meta, die dann zur Verfügung gestellt werden, übergreifend funktioniert?
Ja, genau. Also unsere Technologie ist ein Kern, ein Technologiekern, der LLM-basierte, Generative AI-basierte Funktionen in einem Enterprise-Kontext zur Verfügung stellt und ist offen. Also offen heißt vollkommen transparent. Man kann jede Zeile Code sehen und selber auch verändern. Offen heißt auch offen für andere Modelle, für andere Komponenten, für andere Module. Also da spielt halt diese Mission der Souveränität mit rein, dass wir sagen, wir wollen unseren Kunden so stark wie möglich machen. Und das bedeutet für uns eben auch, dass man auch andere Modelle verwenden kann, Modelle mischen kann. Wir haben auch Kunden mit eigenen Modellen, also proprietären Modellen. Und was wir auch dort reingebaut haben, was wir Future-Proofness nennen, das heißt jede Veränderung, alles, was ich an Konfiguration, an Feintuning als Arbeit reinstecke, kann ich in alle zukünftigen Modellgenerationen problemlos mitnehmen.
Okay, na, das klingt spannend. Was wir häufig ja sehen, ist ein ganz, ganz hoher Prozentsatz von Kunden, die sich dann direkt auf so die klassischen Anbieter, die man auch immer sieht, ne, OpenAI, Google und so stürzen. Wie differenziert sich das denn? Warum sollte denn der ein oder andere Kunde konkret auf Aleph Alpha setzen?
Es gibt ein paar Capabilities, ein paar funktionale Vorteile, die aktuell nur wir haben, auf Basis unserer eigenen Forschung, Erklärbarkeit zum Beispiel. Ja. Mhm. Wir können alle faktischen Behauptungen von KI auf Quellen zurückführen, und zwar auf positive und wie negative Quellen. Also ich kann immer sehen, woher glaubt die KI das zu wissen und gibt es Widersprüche in den Daten. Das ist super mächtig und ist absolut entscheidend für Einsatzgebiete, wo die komplex und kritisch sind, wo der Mensch Verantwortung übernehmen muss. Ja, und neben diesen funktionalen Vorteilen, es gibt noch ein paar andere, ist es aber auch entscheidend, sich strategisch zu positionieren. Ist, glaube ich, wenig überraschend zu sagen, wenn ich meine wesentlichen Wertschöpfungsprozesse auf Basis einer Blackbox, die exklusiv in einer Cloud ist, aufbaue, ja, dass ich mich strategisch dann in eine Position bringe, in der ich da nicht mehr raus kann und in der ich diese Wertschöpfung, diesen Wert, der dadurch geschaffen wird, eventuell gar nicht mehr selber vereinnahmen kann, für mein Unternehmen nutzen kann, ist, glaube ich, auch klar. Ich meine, so funktioniert ja der ganze Monopolisten-Cloud-Strategie.
Aber das heißt kein Halluzinieren mehr, oder man kann erklären, wo das Halluzinieren herkommt?
Du kannst es erklären, genau. Du kannst das verwenden, um Halluzinieren abzuschalten. Wir haben einen Partner, der hat mit unserer Funktion etwas gebaut, was sie Hallucination Free RAG, nennen, weil sie eben sagen, jede Ausgabe, die nicht erklärbar ist durch dieses Dokument, kann eine Halluzination sein. Es kann aber trotzdem richtig sein. Es kann auch einfach Allgemeinwissen sein. Also wenn ich das Modell jetzt fragen würde, was ist die Hauptstadt von Deutschland? Mhm. Und das sagt Berlin und sagt, ich habe keinen Beweis gefunden für diese Aussage, kann sie ja trotzdem richtig sein und einfach aus dem Weltwissen des Modells kommen. Aber im Großen und Ganzen, durch diese Erklärbarkeit habe ich eben ein Werkzeug, um Halluzinationen zu erkennen und zu steuern.
Ja, Volker, ist das denn was die Kunden aktiv treibt, diese Erklärbarkeit solcher Modelle?
Vielleicht jetzt nicht gerade alle, aber schon viele. Ich meine, die einfachen Anwendungen werden ja auch fast Commodity, da kommt man gut mit klar. Und ich glaube, die Differenzierung, die jetzt zum Aleph-Alpha-Modell führt, ist ja dann vielleicht gerade mal in den Dimensionen ausgelegt, also besser erklären können und vielleicht auch die Daten noch im Zugriff haben und nicht irgendwo in der Welt zu speichern. Ja, aber die Erklärbarkeit treibt Kunden um, aus meiner Sicht auch solche, wo ich sage, naja, vielleicht müsst ihr es gar nicht unbedingt können. Wenn ich eine bedeutungslose, aber aller Weltentscheidung in der Bank oder Versicherungswirtschaft treffe und noch Human in the Loop habe, dann kann man ja vielleicht eine ganze Weile auch ohne dedizierte Erklärbarkeit auskommen. Aber erfreulicherweise, und das, denke ich, ist dann der Vorteil der Bedenken und der Besorgnis, die bei uns immer gerne mitschwingt, machen sich solche Unternehmen Gedanken drum. Und ich glaube, es ist auch vernünftig, weil man überspringt dann vielleicht eine Stufe von Gen AI, die beim nächsten Mal dann, wenn man es eins weitertreibt in den Anwendungsfällen, doch zu kurz springt.
Mhm. Und der EU-AI-Act, der soll ja genau so eine Regulierung dann auch, stärker fokussieren. Ist ja noch nicht ganz klar, wie und in welcher Dimension er dann final zuschlägt. Aber ist das denn was euch jetzt nützt, oder eher was, wo du sagst, Regulierung bringt uns da nicht weiter, wir müssten eigentlich anders daran gehen?
also nützt uns nicht. Nützt uns insofern, dass er Rechtssicherheit schafft. Mhm. Ja, und dass wir jetzt wissen, es gab zwischendrin ein paar Entwürfe, Ideen, die wesentlich schlechter für den Standort ausgefallen wären. Also das Ergebnis, das wir jetzt haben, ist okay. Aber Technologiesouveränität und Innovation kann man nicht herbeiregulieren. Wir müssen jetzt diese Transformation unserer Wirtschaft schaffen, damit wir eben in der nächsten Ära noch agieren können, damit wir noch Wohlstand haben, damit wir die Zukunft nach unseren Werten gestalten können. Und dabei hilft uns Regulierung erstmal nicht. Was sie erstmal macht und in den vergangenen Monaten und Jahren gemacht hat, ist, kreative Energie, Ressourcen, die wir hier haben, Vordenker und schlaue Köpfe von Innovation auf Compliance zu fokussieren. Ja, und insofern wäre mir lieber gewesen, wenn wir erstmal uns um die Innovation gekümmert hätten und dann im zweiten Schritt um die Regulierung. Ja, aber jetzt so wie es ist, ist es auch nicht, auch kein Weltuntergang. Wir müssen jetzt ab jetzt halt Innovation machen.
So wie du das jetzt gerade formuliert hast, würde wahrscheinlich erstmal jeder zustimmen, ne, und sagen, ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Aber jetzt so ganz konkret, was müssen wir denn in Deutschland dafür tun, dass wir solche innovativen Themen hier vorantreiben können? Wo mangelt es?
Wir sind auch schon vor Generative AI, war Deutschland bei der deutschen Unternehmen beim Einsetzen von KI auf den letzten Plätzen. Ja, wir sind schlau, es gibt immer viele, viele Panels und schlaue Erkenntnisse. Und dann diese großen Unternehmen, diese mächtigen Unternehmen, die zu den Besten der Welt gehören, die wir in Deutschland, die wir in Europa haben, die zu transformieren, dort einen Veränderungsprozess in Gang zu setzen, das ist oft träge. Und das ist genau das Risiko, dass wir eben dann von der Erkenntnis, von der Startsituation, die wir jetzt auch haben, die gar nicht schlecht ist, dass wir diese Transformationsprozesse nicht schnell genug, nicht mutig genug in Gang setzen. Und da muss sich jeder Akteur fragen, was ist meine persönliche besondere Chance? Jeder steht auf eine besondere Art und Weise da. Jeder hat besondere Vorteile. Natürlich haben unsere Unternehmen einen Datenschatz und ein tiefes Branchenwissen, was auf der Welt seinesgleichen sucht. Ja, dann hat man noch andere Vorteile, Netzwerke, Partner. Diese Finanzierungsrunde, die wir im letzten Jahr abschließen konnten, war für uns unter anderem deswegen entscheidend, weil wir eben phänomenale Partner mit an Bord bekommen haben. Jetzt müssen wir aus dieser ganzen Startsituation halt aber auch was machen. Ja, und da ist Geschwindigkeit angesagt, denn natürlich haben das die großen Tech-Konzerne der Welt auch schon verstanden, dass sie jetzt die Dominanz der Zukunft erreichen können.
Ja, darum legen die ja gefühlt auch alle 4 Wochen immer wieder mit neuen Versionen und neuen Themen mit. Jetzt mal Hand aufs Herz, wie gut ist denn die KI Made in Germany im Vergleich zu den Big Tech-Modellen und dem, was da in den Multimilliarden finanzierten Laboren entsteht?
Wir sind gut. Also wir haben phänomenale Forscher. Wir haben, auch unsere Technologie ist gut. Das wir jetzt gerade aktuell live haben als Sprachmodell, ist jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen. Mhm. Ja, das ist jetzt 2 Jahre alt, die nächste Generation kommt. Wir haben entscheidende, kategoriedefinierende Innovation geprägt. Das, was ChatGPT seit kurzem kann, Multimodalität, haben wir vor drei Jahren erfunden, als erstes Team gehabt, veröffentlicht, Open Source gestellt. Also es gibt unheimlich viele tolle Ideen, tolle Ergebnisse, tolle Forschung und Produkte, aber natürlich sind die auch nicht schlecht. Also wir haben es da mit den besten Unternehmen der Welt zu tun, die quasi unbegrenztes Budget in diese Technologie investieren und natürlich kommen dabei gute Sachen raus. Mhm. Ja, also das ist auch klar. Es ist umso bemerkenswerter aus meiner Sicht und ich bin sehr stolz auf das, was unser Team erreicht hat, dass wir, uns hat mir einer der wichtigsten Köpfe im Bereich Technologie der Welt vor kurzem bestätigt, dass aus seiner Sicht neben DeepMind und OpenAI Aleph Alpha das einzige Unternehmen war, was echte kategorieprägende Innovation in den letzten Jahren gebracht hat. Also darauf können wir stolz sein, aber natürlich ist das ein unglaublich dynamisches Umfeld und sowas wie GPT-4, GPT-5, mal sehen, ob wir es dieses Jahr sehen werden, sind natürlich sehr, sehr gute Modelle, keine Frage.
Und jetzt war das natürlich für deutsche und europäische Verhältnisse eine unglaubliche Finanzierungsrunde, die ihr da hingelegt habt. Im Verhältnis ist aber doch noch überschaubar viel Geld zu dem, was eben die direkte Konkurrenz da an Mitteln zur Verfügung hat. Reicht das denn, um da wettbewerbsfähig agieren zu können?
das reicht für den nächsten Schritt, auf jeden Fall. Wir haben durch unsere Positionierung sind wir sehr kapitaleffizient. Ein schönes Beispiel ist einfach das Betreiben von so B2C-Chatbots.
Okay.
Ja, das ist unglaublich kostenaufwendig und negativ in der Marge für aktuell jeden. Und das sparen wir uns einfach. Ja, wir können uns darauf fokussieren, die Innovation dort eben in diese tiefen Geschäftsprozesse im Finance, im Manufacturing, im Health, im Government zu bringen. Und dafür brauchen wir weniger Geld. Hm. Also das heißt, wir sind gut aufgestellt, wir haben die richtigen Partner, haben das richtige Geld für den nächsten Schritt. Ja, und klar, dann wird es irgendwann so sein, dass wir sagen, jetzt brauchen wir wieder mehr Geld. Ja, nee. Natürlich wird das passieren. Aber jetzt erstmal, um zu beweisen, dass wir Champions League spielen können, dafür sind wir gut aufgestellt.
Mhm. Ja, ich spreche da immer gerne von diesem Conversational Part von der Happy AI, ne, weil das ist irgendwie einfach, das können Modelle sehr gut. Da ist auch die Wirksamkeit beim Endkunden gut. Und das lasst ihr jetzt einfach liegen, obwohl ihr damit ja auch mal gestartet seid. Ne? So die Heidelberger Seite war ja so euer erstes produktives, echtes Projekt.
Ja, das ist ja halb spielerisch. Mhm. Ja, also das ist ein kleines Modell und wir haben nie einen eigenen B2C-Service gebaut oder betrieben. Ich sage nicht, dass wir das nie wieder machen werden.
Naja.
Ja, aber wenn man sich überlegt, wo ist Technologiesouveränität am wichtigsten? Wo gibt es das größte Wertschöpfungspotenzial? Dann ist es nicht unbedingt der Chatbot, der ein Gedicht zum Geburtstag der Oma schreibt.
Ja, eher unwahrscheinlich, dass da die Zukunft von Deutschland verteilt
wird. Und es gibt auch, da gibt es schon bereits super Produkte.
Ja.
Ja, also warum müssen wir da das vierte Produkt machen, was genauso gut ist? Ja, also da sehe ich jetzt keine unmittelbare Notwendigkeit.
Das heißt, wir können gespannt sein, ob es euch gelingt, die nächste Kategorie verändernde Innovation.
Ist schon auf dem Hangar, ja, genau.
Ist schon auf dem Hangar.
Also
kannst du
schon
was spoilern?
Also es gibt mehrere Sachen, an denen wir gerade arbeiten. Eine ist eine grundsätzliche Veränderung der Art und Weise, wie Texte in eine Repräsentation umgewandelt werden, die dann von den Modellen verarbeitet werden kann. Mhm. Ja, Modelle können ja nur in Zahlen quasi denken.
Ja.
Und die Art und Weise, wie das aktuell passiert, hat zur Folge, dass für die Modelle Worte, die eigentlich sehr ähnlich sind und eigentlich zusammengehören, für Menschen auch klar sichtbar zusammengehören, völlig unterschiedliche Repräsentationen haben.
Ja.
Ja, und so, dass ich die Komplexität dessen, was ich lerne, ist unnötig hoch aus meiner Sicht.
Okay.
Dadurch, dass ich diese Repräsentation als Sprache nicht wirklich gut verstehe. Also die Lost Landscape mache ich mir damit sehr kompliziert. Also das ist ein Thema. Und ein anderes Thema, was wir uns gerade sehr intensiv anschauen, ist: Wie kann ich den konzeptuellen Raum verfügbar machen? Also das ist, als Mensch interessiere ich mich ja eigentlich nicht unbedingt primär darum, welche Worte in einer Antwort vorkommen, sondern was die Bedeutung der Antwort ist. Ja, also ob die Antwort jetzt sagt ja oder mit Sicherheit oder jawohl oder so, ja, ist für mich als Mensch erstmal von wenig Bedeutung.
Egal fast, ne?
Egal fast. Für diese Transformer sind das aber 100% getrennte Repräsentationen, die miteinander gar nichts zu tun haben. Ja, und das heißt, als Mensch möchte ich aber eigentlich sagen, ich interessiere mich für die Inhalte, ich interessiere mich für die Konzepte.
Da kommst du in eine Ontologiedebatte, oder?
Ich habe den Reasoner auf dem.
Absolut, ich komme im Prinzip wieder in das alte Gebiet der symbolischen Konzepte. Ja, aber genau das ist der Punkt. Ja, wenn ich mir so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung zum Beispiel anschaue von möglichen Antworten des Modells und das sagt irgendwie 30% ja, 20% jawohl, 12% mit Sicherheit oder sowas, ja, dann sage ich, das ist eigentlich alles das Gleiche.
Okay, das bleibt also spannend abzusehen, was der Hangar dann Neues liefert. Volker, du vielleicht nochmal als Stimme der Kunden. Wenn man das jetzt hört und sieht und auch wie wir da positioniert sind in Deutschland, wird dir da Angst und Bange oder sagst du, wir gehen das an und wenn wir es angehen, wo sind dann die Challenges auf dem Weg?
Also erstmal sage ich ja sowieso immer, wir machen das jetzt einfach mal. Und ich meine, das, was wir heute an Gespräch geführt haben, ist doch das ermutigende Element, oder? Wir haben eine deutsche Technologie, die weit vorne ist, was die Innovationskraft angeht, mit dem Fokus drauf und einem originären Interesse auf digitaler Souveränität. Also, da sind wir doch ganz gut aufgestellt. Wo wir immer gut waren in Deutschland, ist ja Technologie in Anwendung zu transportieren. Dazu muss man Domänenwissen haben, das ist klar. Man muss Kunden haben, die mit einer gewissen Innovationsfreude, Offenheit dahergehen. Da fühle ich uns ja ganz gut positioniert und im Zusammenspiel ist das, ich will nicht sagen ideal, das hört sich so ganz großartig an, aber ist doch eine gute Startvoraussetzung.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch, ne? Und insbesondere in den Gesprächen erlebe ich eben auch, dass für das Thema GenAI im Moment niemand zu begeistern ist. Entschuldigung, niemand begeistert werden muss, so rum war es gemeint.
Die sind alle schon begeistert.
Genau, also, das ist so, das hat einen Begeisterungssturm ausgelöst und dementsprechend im Moment geht es darum, die Dinge zu liefern und wie du sagtest auch, ne, tatsächlich in den Kernprozess zu bringen und nicht an der Oberfläche zu belassen, weil da können wir nicht den Unterschied machen und auch nicht tatsächlich dann die Struktur nach vorne bringen. Ja, vielleicht, Jonas, von dir nochmal ein letztes Statement. Der Markt für GenAI bringt ja unglaubliche Dimensionen mit sich, der nimmt Fahrt auf. Wo siehst du das in 3, 4, 5 Jahren? Was ist da zu erwarten?
Das ist die schnellste industrielle Revolution, die es je gab. Ich erinnere mich, zum Beginn meiner Karriere gab es diesen Dotcom-Boom, ja, die Internetblase. Ja, damals natürlich auch erstmal brutal gehypt. Viel Blödsinn ist natürlich damals passiert. Aber was natürlich schon richtig war damals, war die Erkenntnis, dass das Internet die Welt verändert. Und die größten Unternehmen, die es heute gibt, sind damals entstanden. Und so eine Situation haben wir wieder schneller. Die Veränderung ist schneller als damals mit dem Internet. Sie ist viel umfassender, weil es eben nicht nur eine Branche ist oder ein Kommunikationsmittel, sondern im Prinzip die ganze Form der Wissensarbeit revolutioniert. Ja. Also wir werden in wenigen Jahren, werden wir zurückblicken auf das, was wir heute Büroarbeit und Wissensarbeit nennen, hoffentlich mit demselben Grusel, mit dem wir zurückblicken auf die harte körperliche Arbeit vor den letzten industriellen Revolutionen. Wir werden sagen, unmöglich, dass wir die Menschen so gestresst haben und so überladen haben mit E-Mails, mit tausenden Seiten Dokumentation, die eigentlich keiner mehr wirklich lesen kann. Ja, Gott sei Dank haben wir die Wissensarbeit neu konzipiert.
Das klingt nach einer spannenden Vision. Ich glaube, es ist gekommen, um zu bleiben. So viel ist auch sicher im Geschäftsleben. Darum haben wir die Kampagne bei uns auch Hi GenAI, Welcome to my Business genannt, weil wir eben daran glauben, dass es wirklich in das Geschäft reingeht und dort auch dann zu den von dir skizzierten fundamentalen Veränderungen führt. Ich bin mal gespannt, wie viele dem Ganzen auch mit Sorge noch entgegenschauen. Das ist immer bei einem Veränderungsprozess. Aber ich glaube, da geht es dann auch darum zu erklären, die Leute mitzunehmen, damit wir eben dieser Technologie dann ja auch das ermöglichen, was sie eben kann. Und auf der anderen Seite, wenn wir es jetzt nicht angehen hier in Deutschland, dann werden wir, glaube ich, um unseren Wirtschaftsstandort hier bangen müssen. Denn wenn wir es nicht machen, alle anderen werden es auch tun.
Und vor allem muss man es substanziell angehen.
Ja.
Man kann es nicht so oberflächlich, ich chatte mal mit meinem PDF oder so. Ja. Ja. Man muss wirklich sagen, wie bringe ich mein Unternehmen in eine starke, nachhaltige Situation nach der industriellen Revolution oder in der industriellen Revolution. Ja. Und ich glaube, da es braucht eine gewisse Vision und es braucht einen gewissen Mut, jetzt zu agieren.
Ja, wunderbar. Ein schönes Schlussstatement, würde ich sagen. Damit bedanke ich mich bei euch beiden. Volker, Jonas, hat mir viel Spaß gemacht und ja, hoffentlich hat es Ihnen da draußen auch viel Spaß gemacht, liebe Hörer und liebe Hörerinnen.
Dankeschön.